Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Jessica Strömer, guten Abend. Vor diesem dritten Spieltag in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer war nicht Bayer Leverkusen, nicht der FC Bayern München, auch nicht Borussia Dortmund an Nummer 1 der Tabelle, sondern der 1. FC Heidenheim. Die Heidenheimer, beflügelt von ihrer Erfolgswelle, waren heute zu Gast bei Borussia Dortmund. Marc Eschweiler.
Am Ende ein 4:2, absolut verdient, denn Dortmund war über weite Strecken die klar bessere Mannschaft mit einer Vielzahl an guten Torchancen, aber eben nur 4 Toren. Und deswegen wurde es am Ende nochmal spannend. 1:0 für Dortmund in der 11. Minute durch Mahlen, 17. Minute dann das 2:0 durch Adeyemi. Und Pieringer machte für Heidenheim gefühlt aus dem Nichts den Anschlusstreffer, den Adeyemi mit dem 3:1 zur Pause direkt kontern konnte. Im zweiten Durchgang dann ließ Dortmund eine Reihe von Chancen liegen und Heidenheim kam in der 74. Minute durch Bräunig mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:3 Anschlusstreffer, drängte danach auf den Ausgleich, aber in der Nachspielzeit verwandelte Emre Can für Dortmund einen Elfmeter zum entscheidenden 4:2.
In der zweiten Liga ist bereits Spieltag 5 und an dem hat der Karlsruher SC erst einmal die Tabellenführung übernommen durch einen Heimsieg gegen den FC Schalke 04. Daniel Günther berichtet.
Bei diesem 2:0 Heimsieg gegen Schalke war es eine Leistung, die eines Spitzenreiters würdig war. Bodo Schiff-Ziwarze mit einem Doppelpack schoss den KSC zum Sieg. Aber es war eine Top-Mannschaftsleistung der Karlsruher gegen harmlose Schalker. Und wenn die Badener ihre Chancen noch konsequenter genutzt hätten, es wäre ein Debakel für Schalke geworden. Karlsruhe jetzt nach 5 Spielen mit 4 Siegen und einem Remis die positive Überraschung der zweiten Liga.
Zwischen Preußen Münster und dem SC Paderborn gab es am Abend eine wilde Partie mit einem torreichen Unentschieden. 3:3, bei dem zuerst Münster in Führung ging, dann legte Paderborn zweimal vor und zweimal glich Münster wiederum aus. Doppeltorschütze war Joshua Mees.
Ja, ich denke, Paderborn hat eine sehr gute Mannschaft, eine sehr spielerisch sehr starke Mannschaft. Das hat man in der ersten Halbzeit gesehen, haben uns sehr schwer getan. In der Halbzeit haben wir ein bisschen was umgestellt, sind dann besser in die Zweikämpfe gekommen, haben mehr Ballgewinne gehabt, selber auch besser Chancen kreiert, denke ich, und ja, haben uns dann belohnt mit den Toren.
In der Bundesliga der Frauen hatte Meister FC Bayern München RB Leipzig zu Gast. Das Gästeteam ging bereits in der 3. Minute in Führung und hielt es auch bis kurz vor der Pause, als die Münchnerinnen dann mit 2 Treffern die Partie drehten. Nach der Pause wurde es dann eine klare Sache. Nur in der 74. Minute gab es nochmal einen kleinen Rückschlag für die Bayern durch eine gelb-rote Karte für Linda Simbrandt und einen Foul-Elfmeter für Leipzig. Am Ende war es dann ein 6:2 Heimsieg für die Münchnerinnen. In der Nationalmannschaft der Frauen geht der Umbruch weiter. Mit Merle Froms hatte erst vor 10 Tagen die lange Jahre Nummer 1 im Tor ihren Rücktritt verkündet, die bei Olympia an Katrin Berger den Vortritt lassen musste. Svenja Huth war schon vor Olympia zurückgetreten und jetzt folgt die langjährige Abwehrchefin Marina Hegering. Mehr dazu von Fanny Buschert.
Mit ihrem Einsatz, ihrer Zweikampfstärke und auch ihrem Geschick, Spielsituationen zu erkennen, sei Marina Hegering eine absolute Leistungsträgerin der Nationalmannschaft gewesen, erklärte Bundestrainer Christian Wück heute, nachdem die 34-Jährige ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gemacht hatte. Hegering kommt nur auf 42 Länderspiele, bedingt unter anderem durch eine lange Verletzungszeit mit hartnäckigen Fersenproblemen. Zwischenzeitlich stand ihre Karriere sogar auf der Kippe. In den vergangenen Jahren war sie eine wichtige Führungsspielerin, wurde nach dem EM-Silber 2022 in die 11 des Turniers gewählt. Ihrem Verein VfL Wolfsburg wird Marina Hegering noch bis zum Ende der Saison als Spielerin erhalten bleiben. Danach soll sie beim VfL in den Trainerstab wechseln. Ihr werden gute Coaching-Qualitäten zugeschrieben, die sie schon als Spielerin und Führungsfigur hat durchschimmern lassen. Mit ihrem Rücktritt muss Bundestrainer Christian Wück in der Verteidigung umbauen. Sein Vorgänger Horst Rubesch hat da bereits vorgearbeitet und Bibiane Schulze-Solano von Athletic Bilbao an der Seite von Kati Henrich aufgeboten. Die Abwehr bleibt dennoch eine Baustelle. Bisher hat sich noch keine Hoffnungsträgerin aus der jungen Generation aufgedrängt.
Die Leichtathletik-Saison nähert sich dem Ende. An diesem Wochenende ist die letzte von insgesamt 15 Stationen in der Diamond League-Serie, der Leichtathletik-Serie. Das Finale ist im König-Baudouin-Stadion in Brüssel. Heute war der erste Tag, unter anderem mit Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye.
Yemisi Ogunleye hat am Abend den 3. Platz belegt. Die 25-Jährige erreichte beim letzten großen Leichtathletik-Meeting der Saison eine Weite von 19,72 Metern. Den Sieg und ein Preisgeld von 30.000 US-Dollar holte sich die Kanadierin Sarah Mitten mit 20,25 Meter vor der US-Amerikanerin Chase Jackson. Im Diskuswurf belegte Christine Pudenz mit einer schwachen Weite von 57,74 Meter den sechsten und damit letzten Platz. Es siegte die zweimalige Olympiasiegerin Valerie Allman aus den USA. Für eine spektakuläre Flugshow sorgte am ersten von zwei Wettkampftagen wieder einmal der schwedische Stabhochsprungstar Armand Duplantis. Der zweimalige Olympiasieger übersprang 6,11 Meter. Auf einen Weltrekordversuch über 6,27 Meter verzichtete er jedoch. Bei nasskalten Bedingungen hatten die Sprinter ihre Mühe und blieben zunächst ohne Topzeiten. Den Sieg über 100 Meter sicherte sich der Jamaikaner Akeem Blake in 9,93 Sekunden.
Philipp Seitz berichtete. Nach den Recherchen der ARD-Doping-Redaktion zum Umgang mit chinesischen Schwimmern hat es eine Welle der Kritik an der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gegeben. Erneut hochgekocht bei den Olympischen Spielen in Paris. Jetzt hat ein von der WADA beauftragter Staatsanwalt seinen Abschlussbericht zu den Vorgängen vorgelegt. Marina Schweizer hat sich diesen angeschaut.
War die Welt-Anti-Doping-Agentur zu leichtgläubig im Fall von chinesischen Schwimmern? War ihr Umgang damit zu lax? Der Schweizer Staatsanwalt Eric Cottier sagt nein. Den Dopingaufsehern sei in der jüngsten Doping-Affäre um China kein Fehlverhalten nachzuweisen. Das ist die Bilanz des Juristen, der von der WADA selbst für die Untersuchung ausgewählt wurde. Ausgangspunkt war eine gemeinsam veröffentlichte Recherche der ARD-Doping-Redaktion und der New York Times im April. Demnach waren 2021 vor den Spielen in Tokio 23 chinesische Schwimmer positiv auf ein Herzmittel getestet, aber nicht bestraft worden. Die chinesischen Dopingaufseher hatten diese Fälle auf eine Kontamination von Essen in einer Hotelküche zurückgeführt und die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte diese Begründung akzeptiert. Die Kritik kam postwendend. Zu leichtgläubig, die Vorgänge alles in allem zu intransparent. Vor allem vorgebracht vom Chef der US-Anti-Doping-Agentur Travis Tigard. Seitdem ist zwischen ihm und der WADA ein Machtkampf entbrannt. Auch der neue Untersuchungsbericht beruhigt Tigard nicht. Er wirft der WADA fortwährendes Versagen bei der Untersuchung im Fall China vor. Auch wenn Staatsanwalt Cottier jetzt nach Einblick in die Akten zu dem Schluss kommt, die WADA habe ihre Arbeit autonom, unabhängig und professionell erledigt und es gebe keine Beweise für das Gegenteil.
Mit den Olympischen und Paralympischen Spielen hat Paris einen ganz besonderen Sportsommer erlebt, der morgen endgültig zu Ende geht mit einer abschließenden Parade und einer großen Party auf den Champs-Élysées. Was da genau geplant ist, erzählt Stefanie Markert.
Eine Parade auf den Champs-Élysées, dann ist entweder Nationalfeiertag oder Frankreich hat die Fußball-WM gewonnen. Doch nun gibt es einen dritten Grund. Das begeisternde Abschneiden der einheitlichen Mannschaft, die bei Olympia in der Nationenwertung Platz 5 und bei den Paralympics Platz 8 belegt hat. Obwohl man etwas müde sei, werde es spektakulär, sagt Thierry Reboul, Zeremonienmeister der Spiele. Ein künstlerisches Best-of aller vier Eröffnungs- und Abschlusszeremonien. Auf dem Etoile-Platz sonst ein riesiger Kreisverkehr, werde dafür eine 300 Meter lange ringförmige Bühne aufgebaut. Das Abenteuer soll in Schönheit ausklingen, so Reboul. Zum ersten Mal werden Athletinnen und Athleten den oberen Boulevard zu Fuß hinauf defilieren und dann ebenfalls erstmals öffentlich ausgezeichnet von Präsident Macron und früheren Sportstars. Mit von der Partie der vierfache Schwimm-Olympiasieger Léon Marchand, genau wie die Brüder Portal, die im Paraschwimmen abgeräumt haben. Auch Judoka Teddy Riner oder Paratriathlet Alexis Encancan haben zugesagt, insgesamt über 300 Sportler. Zuvor werden Volunteers und Sponsoren Teil der Parade sein, dazu Verantwortliche von Sportverbänden. Insgesamt sollen bis zu 10.000 Menschen defilieren. Ab 21 Uhr wird mit dem Publikum gefeiert, erst Konzert, dann DJ. Auf den Triumphbogen werden dann Bilder projiziert. Bis zu 70.000 Zuschauer werden erwartet, ein ganzes Stade de France. Sie müssen sich aus Sicherheitsgründen registrieren. 4.000 Polizisten werden im Einsatz sein. Eine nie dagewesene Initiative, die gesellschaftliche Anerkennung Frankreichs für die vereinte Equipe zeigt. Präsident Macron wünscht sich diesen Tag so, wie die Spiele waren, volksnah und herzlich. Ein Miteinander mit französischem Esprit.
Das deutsche Tennis-Davis-Cup-Team hat sich vorzeitig für die Finalrunde im November in Malaga qualifiziert.